NDR Info. Echo des Tages.
Die internationale Afghanistan-Konferenz in Kabul, die Gedenkfeiern am 66. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats, der Streit um Finanzminister Schäubles Sparpaket und das Hasenurteil von Fechter sind einige unserer Themen heute. Und natürlich unterrichten wir Sie in dieser halben Stunde auch über den letzten Stand der Dinge bei den Personalangelegenheiten Jogi Löw und Oliver Bierhoff. Kurzum, das Wichtigste von heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon ist Bernd Schröder, seien Sie mir gegrüßt. Wie muss es um ein Land bestellt sein, wenn es bei einer internationalen Konferenz schon als Erfolg gilt, die Teilnehmer unversehrt in den Tagesort hinein und dann wieder herauszubringen? In Kabul haben sich heute rund 40 Außenminister, darunter unser Chefdiplomat Guido Westerwelle, getroffen, um über Korruptionsbekämpfung, ein Aussteigerprogramm für gemäßigte Taliban und über einen Termin für die Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die Afghanen zu diskutieren. Was dabei herauskam, fasst Anja Günther zusammen.
Die Konferenz in Kabul sollte ein Meilenstein sein für Afghanistan und für die internationale Staatengemeinschaft. Schließlich ging es um viel, um die Frage, wann die Afghanen in der Lage sein werden, Selbstverantwortung für ihr Land zu übernehmen, es militärisch zu sichern, mit den eigenen Soldaten und den eigenen Polizisten. Was auf der Afghanistan-Konferenz in London im Januar noch nicht gelang, setzte die internationale Staatengemeinschaft diesmal um. Mit dem Jahr 2014 definierte sie ein konkretes Datum für die sogenannte Übergabe in Verantwortung. Ein bemerkenswertes Ergebnis, sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle.
Wenn wir von der Übergabe der Sicherheitsverantwortung im Jahre 2014 sprechen, dann ist das natürlich nicht gleichbedeutend mit einem Exit oder mit einem Abzug. Es zeigt, dass wir hier den Aufbau des Landes auch vorantreiben wollen, im Interesse der Stabilität. Aber es zeigt eben auch, dass es kein Einsatz sein soll, der gewissermaßen für die Ewigkeit gedacht ist.
Westerwelle erklärte, die Konferenz habe eine wichtige Wegmarke gesetzt. US-Außenministerin Hillary Clinton sagte, es sei der Beginn einer neuen Phase, nicht das Ende des internationalen Engagements. Sie kündigte an, dass die ersten US-Soldaten 2011 Afghanistan verlassen. Und sie appellierte an die Regierung Karzai, mehr zu tun, um für wirklich stabile Verhältnisse im Land zu sorgen.
There are no shortcuts to fighting corruption.
Es gibt keine Ausreden im Kampf gegen Korruption und im Kampf um eine gute Regierungsführung. Die internationale Staatengemeinschaft und die Afghanen selbst erwarten nun Resultate. Clinton räumte ein, die afghanische Regierung gehe einen schwierigen Weg. Es gebe immer wieder Rückschläge durch Attentate der radikal-islamischen Taliban. Immerhin sehe man aber auch ermutigende Fortschritte. Als einen solchen Fortschritt pries der afghanische Präsident Hamid Karzai die neu eingerichtete afghanische Antikorruptionsbehörde, die nun gestärkt werden soll. Die ausgewählten Mitarbeiter werden rechtlich verpflichtet, allen Fällen von Korruption nachzugehen und die Strafen für entdeckte Unregelmäßigkeiten zu verschärfen. Ob die Antikorruptionsbehörde, wie von Karzai versprochen, wirklich unabhängig arbeiten kann, daran gibt es Zweifel. Auch was den innerafghanischen Aussöhnungsprozess betrifft, sind die Erwartungen eher gedämpft. Eine große Chance sieht Westerwelle im Reintegrationsprogramm für sogenannte Taliban-Mitläufer. In einen internationalen Fonds sollen fast 600 Millionen Euro fließen, 50 Millionen allein aus Deutschland.
Und wir stellen keine Blankoschecks aus, wir machen damit Programme. Programme, damit junge Menschen zum Beispiel Arbeit haben, damit der gewaltbereite, harte Kern getrennt wird von denen, die oft genug aus wirtschaftlichem Mitlaufen zur Waffe gegriffen haben.
Die Afghanistan-Konferenz in Kabul war ausdrücklich keine Geberkonferenz. Es ging nicht in erster Linie um Geld. Es ging um ein politisches Signal und darum, dass es nicht bei Absichtserklärungen bleibt. Welche konkreten Fortschritte es gibt, welche konkreten Fortschritte vor allem die afghanische Regierung macht, soll nun ein unabhängiges Gremium im 100-Tage-Rhythmus überprüfen.
Anja Günther aus Kabul. Vom selben Ort zum selben Thema, nun von Kai Küstner, der Kommentar.
Habemus Papam, wir haben einen Papst. Mit diesem jubilierenden Ausruf wird der wartenden Bevölkerung im Vatikan verkündet, wenn ein neuer Papst auserkoren wurde. Nun fand die Kabul-Konferenz weit entfernt vom katholischen Rom im muslimischen Afghanistan statt. Und dennoch hätte es keinen gewundert, wenn sich einer der hochkarätigen Delegierten vor die versammelte Presse gestellt und ausgerufen hätte, Hurra, wir haben eine Zahl. 2014 lauten die magischen Ziffern. 2014, das ist nämlich das Jahr, in dem der afghanische Präsident Hamid Karzai die Verantwortung für die Sicherheit wieder in die eigenen Hände nehmen möchte. Diese Zahl hat sich zum Star der Kabul-Konferenz gemausert. Nun steht diese Zahl also im Raum. Gut, sie stand auch vorher schon mal im Raum, aber anlässlich der Kabul-Konferenz haben sich alle begierig auf sie gestürzt. Was ziemlich viel darüber aussagt, wie viel Handfestes die Versammlung sonst noch zutage gefördert hat. Nun ist es grundsätzlich mal nicht schlecht, dass die afghanische Regierung vorhat, das Schicksal wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Das soll so sein und das muss so sein in Zukunft. Die Frage ist, ob das tatsächlich so schnell, und 4 Jahre können in Afghanistan ein Wimpernschlag sein, wird gehen können. Und ob der Regierung dann nicht doch, sobald sie das Schicksal in den eigenen Händen hat, es ihr sofort wieder aus den Fingern gleitet und dann doch in die Klauen der Taliban gerät. Das Problem mit dieser Zahl 2014 ist, dass sie Begehrlichkeiten weckt. Die Sehnsucht im Westen ist groß, auch nach Zahlen und Daten, vor allem nach Abzugsdaten. Möglichst konkret soll es sein. Barack Obama konnte nicht widerstehen und hat auch eine Zahl genannt, 2011. Im Sommer kommenden Jahres sollen die ersten US-Soldaten wieder nach Hause kommen dürfen. Gedacht zur Beruhigung, für eine zunehmend ungehalten werdende US-Öffentlichkeit hat sie die Menschen in Afghanistan eher noch nervöser gemacht. Lassen die uns jetzt doch schneller als gedacht im Stich? Nein, nein, sah sich auch US-Außenministerin Hillary Clinton genötigt, jetzt noch einmal klarzustellen. Es sei nicht das Ende des Engagements gemeint gewesen. Ähnlich verhält es sich auch mit der Zahl 2014. Schon dürften auch in Deutschland vereinzelte Jubelschreie zu vernehmen sein. 2014 sind unsere Soldaten wieder zu Hause. Das aber bedeutet der Beschluss nun ganz und gar nicht. Vorsichtshalber hat der NATO-Generalsekretär schon mal klargestellt, dass die Bedingungen, nicht der Kalender, über den Rückzug entscheiden würden. Etwas anderes zu behaupten, wäre auch fahrlässig. Dass die ausländischen Truppen im Jahr 2014 noch ein bisschen Nägel feilend und grünen Tee trinkend neben den Afghanen im Schützengraben liegen und ihnen letzte Anweisungen geben, wie die verbliebenen Taliban zu besiegen sind, ist nicht zu erwarten. Genau den Eindruck aber könnte der neue Star der Kabul-Konferenz, die Zahl 2014, jedoch vermitteln. Sie lenkt ab davon, dass die Sicherheitslage brenzliger ist als je zuvor und die afghanischen Sicherheitskräfte der noch lange nicht gewachsen sind. Und sie lenkt ab davon, dass die afghanische Regierung noch eine Menge tun muss, um das Vertrauen der Bevölkerung nicht zurück, sondern überhaupt erstmal zu gewinnen. Das Schicksal Afghanistans lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht vorhersagen. Eine Zahl, auch wenn sie noch so wunderbar konkret und handfest daherkommt und zum dran Festhalten einlädt, wird daran nichts ändern.
Kai Küstners Kommentar aus Kabul. Was haben wir zittern müssen nach der Fußballweltmeisterschaft? Bleibt der Bundestrainer oder lässt er uns sozusagen mitten in der sportlichen Aufstiegsphase hängen? Jetzt hat uns Joachim Löw beruhigt. Er und sein ganzes Team bleiben der jungen deutschen Mannschaft erstmal treu. Philipp Hofmeister zur Vertragsverlängerung Löws.
Das Sommermärchen 2010 hat ein gutes Ende gefunden. 8 Tage nachdem die Nationalmannschaft von der erfolgreichen WM aus Südafrika zurückkehrte, überbrachte DFB-Präsident Theo Zwanziger am Mittag die lang ersehnte Botschaft.
Ich habe die erfreuliche Nachricht, so denke ich, für die Fußballfans in Deutschland zu überbringen, dass der Generalsekretär und ich die Verträge mit unserem Bundestrainer, seinen Assistenten und dem Teammanager verlängert haben.
Die neuen Arbeitspapiere sind bis zur kommenden Europameisterschaft im Sommer 2012 datiert. Damit endet ein Vertragspoker, der sich über ein knappes Jahr erstreckt und viel Staub aufgewirbelt hatte. Umso überraschender nun die zügige Einigung, die auch Theo Zwanziger selbst von einer großen Last befreite.
Ich darf auch ganz deutlich sagen, zu Bedingungen, die moderat sind, die mit dem gemeinnützigen Verband sich absolut in Einklang bringen lassen und die auch dazu geführt haben, dass die eine oder andere etwas kritische Stelle gelöst werden konnte.
Joachim Löw und sein Team hatten nach einem mitreißenden WM-Turnier die Argumente auf ihrer Seite und haben nun Planungssicherheit für die anstehende EM-Qualifikation.
Man hat natürlich auch gespürt, dass alle mit großer Freude auf die nächsten beiden Jahre eben auch schauen, dass wir eben auch die Bereitschaft haben, weiterhin zusammenzuarbeiten. Und von daher war bei allen zu spüren, dass die Motivation extrem hoch ist, diese Mannschaft eben auch weiterzuentwickeln und weiterzuführen.
Dass mit der hochveranlagten deutschen Auswahl noch viel möglich ist und die Arbeit mit der Mannschaft Freude bereitet, war für Manager Oliver Bierhoff ein wichtiger Faktor.
Für uns war es eben einfach auch wichtig, diese junge Mannschaft, die bei der WM hervorragenden Fußball gespielt hat, auch weiter zu entwickeln, weiter zu führen.
Bei so manchem Knackpunkt im Vertragswerk dürften Löw und Co. allerdings nun Zugeständnisse gemacht worden sein. Der Bundestrainer ist nun noch mächtiger geworden. Dieser Tatsache will auch Theo Zwanziger nicht widersprechen.
Der Chef unter den sportlichen Führern, wenn ich das so sagen darf, ist immer der Bundestrainer. Und der Bundestrainer muss auch natürlich auf die Mannschaft seinen Blick richten können, die direkt an die A-Mannschaft angrenzt. Das haben wir ja bei diesem Turnier gesehen.
Letzte offene Baustelle ist somit der Präsident selbst, der die Frage nach seiner persönlichen Zukunft aber weiter unbeantwortet lässt.
Meine Vertragsverlängerung steht ja erst im Oktober an. Und ich möchte mir einfach mal Gedanken machen können, was ist für den Verband richtig und was ist für mich persönlich richtig.
Ein Verbleib TU20ers wäre das letzte erfolgreiche Kapitel des Sommermärchens 2010.
Jogi Löw bleibt der Chef, das war ein Bericht von Philipp Hofmeister. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble möchte wohl am liebsten mit seinen Kollegen mitten im heißen Sommer mal Schlitten fahren. Offenbar können sich einige Ressortchefs nicht mehr so recht daran erinnern, wofür sie bei der Sparklausur im vergangenen Monat gestimmt haben. Schäuble beklagt jedenfalls, dass gleich mehrere Minister augenscheinlich unwillig sind, die gemeinsam festgesetzten Sparvorgaben einzuhalten. Und schon ist die gute Laune auch beim CDU-Fraktionschef dahin. Alles Weitere von Peter Mücke.
Der Unionsfraktionschef ist sauer. Es sei nicht hinnehmbar, dass eine Regierung Entscheidungen treffe, wie etwa zum Sparprogramm, und wenige Tage später Regierungsmitglieder dieses Konzept schon wieder kleinredeten, sagte Kauder Focus Online. Als Beispiel nennt er die geplante Luftverkehrsabgabe. So etwas geht nicht. Das fördert nicht die Glaubwürdigkeit der christlich-liberalen Koalition, so Kauder wörtlich. Am Wochenende war das Wirtschaftsministerium auf Distanz zu der Abgabe gegangen. Das vom FDP-Minister Brüderle geführte Haus befürchtet Einnahmeausfälle, ein Minusgeschäft für den Bund. Auch das Verkehrsressort hat Bedenken. Minister Ramsauer will die Steuer zeitlich begrenzen. Und das Sozial- und das Umweltministerium würden die Steuersätze gerne staffeln, nach Passagierklassen oder dem CO2-Ausstoß der Flugzeuge. Auch in der Kritik der Abbau der Vergünstigungen bei der Ökosteuer. Bislang wird vielen Unternehmen ein Großteil der Ökosteuer erlassen. Das soll eingeschränkt werden, was für Unmut bei Wirtschaftsminister Brüderle sorgt. Sein Argument: Firmen, die viel Energie verbrauchen, würden stärker belastet. Widerstand kommt auch aus dem Justizministerium. Dabei geht es um das Vorhaben, im Insolvenzrecht das sogenannte Fiskusprivileg wieder einzuführen. Das bedeutet, bei einer Firmenpleite hätten die Finanzämter den Erstzugriff auf die Insolvenzmasse, die übrigen Gläubiger mithin das Nachsehen. Bundesfinanzminister Schäuble hatte gestern im CDU-Präsidium die Sparpläne verteidigt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Schäuble sei massiv verärgert gewesen über den Widerstand in den Ministerien. Nach Angaben von Teilnehmern habe er darauf hingewiesen, dass das beschlossene Sparvolumen auch geliefert werden müsse. Insgesamt sollen bis 2014 rund 80 Milliarden Euro im Bundeshaushalt eingespart werden, im kommenden Jahr rund 11 Milliarden. Wirtschaftsminister Brüderle wehrt sich inzwischen gegen die Vorwürfe, er sabotiere die Sparbeschlüsse. Das Vorhaben werde derzeit zwischen den Ressorts beraten. Bei der Umsetzung der Sparbeschlüsse sei ihm aber wichtig, dass Wachstum gestärkt und Wettbewerbsverzerrung verhindert werde. Unionsfraktionschef Kauder erwartet weitere Debatten zu den Einzelpunkten des Sparpakets, etwa zur Ausgestaltung des Elterngeldes oder zur Brennelementesteuer für Atomkraftwerksbetreiber. Dies sei aber normal. Zum Problem werde es erst, wenn die Koalitionsmitglieder die Rolle der Opposition übernehmen würden.
Peter Mücke aus Berlin. Das heutige Datum, der 20. Juli, ist ein Symbol des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. An diesem Tag vor 66 Jahren versuchte Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Adolf Hitler im Führerhauptquartier Wolfschanze mit einer Bombe zu töten, was misslang. Wie bekannt, wurde Hitler nur leicht verletzt. Zu den Jahrestagen des Attentats würdigen Bundesregierung und Bundeswehr Jahr für Jahr Stauffenberg und seine Mitverschwörer. So auch heute in Berlin. Jochen Zierhut aus der Bundeshauptstadt.
Wie seit 1952 immer am 20. Juli findet das Gedenken im Ehrenhof des Bendlerblocks in Berlin-Mitte statt. Dort war in der Nazizeit der Sitz des Oberkommandos des Heeres. Nach dem missglückten Attentat auf Hitler wurden dort vor 66 Jahren Graf Stauffenberg und drei seiner Mitverschwörer noch in der Nacht zum 21. Juli standrechtlich erschossen. Später noch weitere 140 Mitwisser und Aktive des militärischen Widerstands ermordet. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg sagte, die Männer und Frauen des 20. Juli seien Vorbilder für uns heute. Sie hätten dem Schweigen im Nationalsozialismus nicht nur Taten entgegengestellt, sondern auch eigene Ängste überwunden.
Sie haben damit der Welt von damals und sie haben uns Heutigen gezeigt, dass es auch in den dunkelsten Zeiten der Diktatur ein anderes, ein besseres Deutschland gegeben hat.
Der Verteidigungsminister zitierte den US-Historiker Fritz Stern, die zweite Chance, die Deutschland bekommen und genutzt habe. Zu Guttenberg sprach von der Verantwortung, die daraus resultiere.
Und nicht nur am heutigen 20. Juli heißt dies, sich bewusst zu machen, dass Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keine mehr oder weniger gepflegten Selbstverständlichkeiten sind. Dass sie, wenn es darauf ankommt, verteidigt werden wollen, für sie aktiv Partei ergriffen werden muss.
Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit erinnerte auch an die stillen Helden im zivilen Widerstand, die sich nicht mit der Diktatur abfinden wollten.
Man musste nicht wegschauen, wenn anderen Unrecht geschah. Und man konnte Verfolgte vor tödlicher Bedrohung bewahren. Das persönliche Risiko war hoch, doch man konnte auf das eigene Gewissen hören und entsprechend handeln.
Der 84-jährige Fritz Stern, der mit seinen Eltern 1938 vor den Nazis in die Vereinigten Staaten geflohen war, würdigte den Widerstand als ein in der deutschen Geschichte einmaliges Ereignis.
Nie zuvor gab es in Deutschland einen solchen Aufstand für Befreiung, für Recht und menschliche Würde. Von Menschen aus verschiedenen Schichten getragen, Adel und Gewerkschaftler, Militär und Beamte, Christen und Freidenker aus allen Teilen des Landes. Gemeinsam im Kampf gegen ein Übel, den eigenen Unrechtsstaat.
Stern betonte auch die positiven Folgen des Aufstands bis in das heutige Grundgesetz hinein.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Mahnung, dass selbst der Soldat seinem Gewissen folgen muss, hin bis zum Ungehorsam, ist Erbe des Widerstands.
Jochen Zierhut aus Berlin. Wenn das Wort jämmerlich in einem Qualitätsurteil auftaucht, dann war es wohl nichts mit der Qualität. Die Stiftung Warentest kam jetzt zu diesem bedauerlichen Ergebnis, als ihre Mitarbeiter aus den Banken zurückkamen, in denen sie die Anlageberatung getestet hatten. Fazit: noch schlechter als im vergangenen Jahr. Alles Weitere sagt Ihnen Anja Dobrodinsky.
146 Beratungsgespräche in 21 Banken führten die Testkunden der Stiftung Warentest. Das Ergebnis: 6 Banken, darunter die Postbank, die Hypovereinsbank und die Targobank, berieten mangelhaft. Keine einzige war gut. Beim letzten Test Ende 2009 hatte es nur 2-mal ein mangelhaft gegeben. Viele Banken verstießen sogar gegen Gesetze. Karin Bauer von Finanztest nennt ein Beispiel.
Die Berater müssen fragen, ob die Kunden, also was für persönliche und finanzielle Verhältnisse die Kunden haben, sonst können sie nämlich nicht richtig beraten. Es kann nur Zufall sein, wenn die Empfehlung dann gut wäre. Und das haben sie damals schon nicht gemacht. Und dieses Mal haben sie es ein bisschen besser gemacht, aber auch nicht wirklich gut.
Ein Drittel der Kunden wurde nicht nach Einkommen, Vermögen und Ausbildung gefragt. Einzig die Berliner Sparkasse schnitt hier sehr gut ab. Banken, die nichts über ihren Kunden wissen, können auch keine passenden Empfehlungen geben.
Der Kunde wollte ja 35.000 Euro auf 10 Jahre anlegen und er war auch bereit, Risiken einzugehen, wollte aber sein Geld auf jeden Fall nach 10 Jahren wiederhaben.
Richtig wäre daher die Empfehlung gewesen, etwa 80% des Geldes in sichere Anlagen wie Sparbriefe oder Bundesschätze zu stecken und 20% in riskantere wie Aktienfonds. Stattdessen empfahlen manche Berater ihren Kunden nur riskante Produkte. Besonders schlecht schnitten die Banken in Sachen Beratungsprotokoll ab. Seit Anfang des Jahres müssen sie bei Wertpapierempfehlungen ein solches Protokoll führen und es dem Kunden aushändigen. In mehr als der Hälfte der Fälle weigerten sie sich jedoch, obwohl die Testkunden danach fragten. Hermann Josef Tenhagen, Chef von Finanztest, über die Gründe.
In den Filialen ist das so, dass die Filialleiter sagen, also wenn der kein Geschäft machen will oder du noch nicht sicher bist, lass das mit dem Protokoll mal. Die 20 Minuten, die halbe Stunde kannst du dir sparen.
Als Begründung gaben die Berater an, dass ein Protokoll erst beim Kauf eines Anlageproduktes oder nur gegen Vorlage des Personalausweises ausgehändigt werden kann. Beides stimmt nicht. Verbraucher sollten immer auf das Beratungsprotokoll bestehen, rät Karin Bauer von Finanztest. Unterschreiben sollten sie es aber nicht.
Gesetzlich vorgesehen ist, dass der Berater das Protokoll unterschreibt, nicht aber der Kunde. Und wir empfehlen auch, dass der Kunde das auf keinen Fall machen soll, weil er damit möglicherweise anerkennt, es ist jetzt alles so gesagt worden, wie das da drin steht. Und im Zweifel kann das ja dann gegen ihn ausgelegt werden.
Weigert sich der Berater, ein Protokoll zu führen, macht man besser keine Geschäfte mit der Bank. Angesichts des schlechten Zeugnisses, das Finanztest den Banken ausstellte, kann es sinnvoll sein, einen Freund als Zeugen mit in das Beratungsgespräch zu nehmen.
Anja Dobrodinsky über die nicht immer erfreuliche Beratung an Bankschaltern. Tony Blair und George W. Bush waren die dicksten Freunde, was dem britischen Premier im eigenen Land eher geschadet hat. David Cameron, der derzeitige Regierungschef in London, muss den Bush-Nachfolger Barack Obama erst noch kennenlernen. Dazu ist heute Gelegenheit beim Antrittsbesuch des Briten im Weißen Haus. Ob man als Freunde wieder voneinander scheidet, wird sich zeigen. Erst einmal gilt es, ein paar Unstimmigkeiten auszuräumen. Dazu aus Washington Anna Engelke.
Die beiden Buchstaben BP dominieren den Antrittsbesuch des britischen Premiers David Cameron im Weißen Haus. Denn der britische Ölkonzern BP sorgt für getrübte Stimmung zwischen Washington und London. Da ist zum einen die von BP verursachte Ölpest im Golf von Mexiko. Seit dem Beginn der Katastrophe, genau heute vor 3 Monaten, hat sich der Wert des britischen Konzerns halbiert. Für Premier Cameron keine gute Entwicklung, denn mehr als 18 Millionen Briten haben Aktien von BP in ihren Pensionsfonds. Cameron ist daran gelegen, seinen heimischen Ölkonzern zu stützen. Aber er möchte auch ein gutes Verhältnis zu Präsident Obama. In einem Interview mit dem US-Radiosender NPR versicherte der britische Premier deshalb: Natürlich muss BP alles Nötige tun, um die Ölquelle zu versiegeln, die Ölpest zu beseitigen und Schadenersatz zu zahlen. Ich habe mit BP gesprochen. Ich weiß, der Konzern will und wird das machen.
And they will do that.
Ein weiteres Thema, das die US-britischen Beziehungen belastet, sind die Vorwürfe gegen BP, sich massiv für die Freilassung des libyschen Lockerbie-Bombers im vergangenen August eingesetzt zu haben. Und zwar, um den Zuschlag für ein Ölgeschäft mit Libyen zu bekommen. Bei dem Flugzeugattentat über der schottischen Stadt Lockerbie Ende der 80er Jahre sind 270 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch 189 US-Bürger. Die Begnadigung des Terroristen Abdel Basset el-Megrahi wegen einer schweren Krebserkrankung hatte in den USA im vergangenen Jahr zu einem Aufschrei geführt. In dem Interview mit NPR ließ Premier Cameron heute keinen Zweifel daran, dass er die Freilassung des Attentäters ebenfalls falsch gefunden hat und immer noch findet. Die schottische Regierung hat die Entscheidung getroffen, nach einem korrekten Verfahren und aus humanitären Gründen, die sie als richtig angesehen hat. Aus meiner Sicht völlig fehlgeleitet. Der Lockerbie-Bomber ist für den größten Massenmord in der britischen Geschichte verurteilt worden. Meiner Ansicht nach hätte er im Gefängnis sterben müssen. Ich habe das damals schon sehr klar gesagt. Der Premierminister wird sich heute in Washington mit US-Senatoren treffen, die die Hintergründe der Freilassung des Lockerbie-Attentäters untersuchen. Außer über BP wollen Cameron und sein Gastgeber Obama auch über andere Themen sprechen, über Afghanistan, die Weltwirtschaftslage und den Nahen Osten. Es ist aber davon auszugehen, dass bei der Pressekonferenz später am Abend die Journalisten vor allem zu dem Konzern mit den 2 Buchstaben Fragen stellen werden.
Das war Anna Engelke aus Washington. Gibt es Hoffnung für Frauen, die sich gegen eine Ansteckung mit der Immunschwächekrankheit AIDS zu schützen, ohne dabei auf das Verständnis der Männer angewiesen zu sein? Ein südafrikanisches Forscherteam hat ein Gel entwickelt, das sich bei Testreihen in Seuchenbrennpunkt KwaZulu-Natal als wirksam erwies. Heute ist es auf der Welt-AIDS-Konferenz in Wien vorgestellt worden. Mehr dazu von Jan Toschinski.
Sie wurden hier gefeiert wie die Popstars. Karaisha Abdul-Karim und ihr Mann Salim, die beiden Wissenschaftler aus Südafrika, sorgten bei der Welt-AIDS-Konferenz für eine Sensation. Sie stellten in Wien ein von ihnen entwickeltes und getestetes Vaginalgel für Frauen vor, das eine HIV-Infektion verhindern soll. Die Epidemiologin Karaisha Abdul-Karim vom südafrikanischen AIDS-Forschungszentrum Caprisa erklärt, wie das Vaginalgel funktioniert.
This is the first product that goes inside the cell. This is important.
Es ist das erste Produkt, das in die Zelle eindringt. Das ist wichtig, denn das Virus verbreitet sich in der Zelle. Und dieses Mittel, das wir verwenden, dringt in die Zelle ein und verhindert, dass das Virus sich verbreitet.
When the virus comes in, it prevents the virus from multiplying.
Vaginalgels, sogenannte Mikrobizide, gab es schon einige. Aber in den Tests hat keines bisher eine nennenswerte Wirkung gezeigt. Manche Frauen steckten sich sogar mehr an als ohne das Gel. Diesmal ist das anders. Für die Caprisa-Studie wurde ein Gel entwickelt, das ein AIDS-Medikament enthält, den Wirkstoff Tenofovir. Ein Präparat, das es auch in Pillenform gibt. AIDS-Forscherin Karim erklärt, wie Tenofovir wirkt.
The tenofovir is the active ingredient that is being tested.
Tenofovir ist der aktive Teil. Es ist im Gel. Die Frauen müssen es vor dem Geschlechtsverkehr einführen. Es verteilt sich und dringt in die Zelle ein.
Into the cells.
Und das scheint zu wirken. Bei den 900 Frauen in der Pilotstudie sank das Infektionsrisiko um knapp 40%. Für mitteleuropäische Ohren mag das wenig klingen, doch die Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe, Silke Klump, warnt vor Überheblichkeit.
Wenn Frauen in Ländern leben, wo sie noch viel weniger als hier über ihre Sexualität selbst bestimmen können, ist es natürlich auch eine Anmaßung zu sagen, das taugt alles nichts.
Der Präsident von UNAIDS, Michel Sidibé, sprach bereits von einer neuen Hoffnung für die Frauen. Doch trotz aller Erfolge gab es unter den Fachkollegen auch skeptische Stimmen. Professor Jürgen Rockstroh, der Präsident der Deutschen AIDS-Gesellschaft, warnte vor zu viel Euphorie.
Keiner möchte ja eine Intervention machen, die nur mit 39% Wahrscheinlichkeit eine Infektion verhindert. Da bleibt ja eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass ich es mir trotzdem hole. Und das ist sicherlich kein Grund, in risikoreichere Sexualpraktiken einzusteigen.
Ein solches Mittel, so Rockstroh, würde momentan keinesfalls auf dem Markt zugelassen. Zwar sind die Ergebnisse deutlich besser als bei sämtlichen getesteten Mikrobiziden der letzten Jahre, trotzdem bleibt auch Silke Klump von der Deutschen AIDS-Hilfe skeptisch. Zu wenig wisse man über die Langzeitfolgen eines solchen Gels.
Vielleicht sind auch 40% besser als nichts. Dafür würde ich aber schon gerne vielleicht dann doch noch ein zweites Studienergebnis abwarten.
Trotzdem sei die Entwicklung der Vaginalgels ein wichtiger Schritt, sagt Silke Klump.
Ich glaube, dass wir das unbedingt brauchen, weil wir wirklich Möglichkeiten für Frauen brauchen, die sie unabhängig machen davon, ob Männer bereit sind, Kondome zu benutzen oder andere Schutzmöglichkeiten, Risikominimierungsstrategien benutzen. Frauen müssen autonomer werden können. Da bin ich ganz 100% dafür.
Shantoschinski berichtete aus Wien. Es klingt so komisch, ist das aber vielleicht doch nicht. Kann ein Mensch beim Anblick eines Hasenbildes derart in Panik geraten, dass er schreiend davonläuft? So wollen es Schülerinnen in Niedersachsen bei ihrer Lehrerin beobachtet haben, die wiederum bestritt, an einer Hasenphobie zu leiden. Das Amtsgericht Vechta wurde bemüht, um den Schülern solche Behauptungen zu verbieten und auch das Zeichnen von Hasen auf der Wandtafel. Heute nun wurde das Urteil gesprochen. Thomas Stahlberg über den Ausgang des Hasenstreits.
5 Kamerateams, 3 Dutzend Journalisten, aber keine Klägerin und keine Beklagte heute im Amtsgericht Vechta. Die glänzten durch Abwesenheit. Die Urteilsverkündung dauerte auch keine 30 Sekunden. Die Leiterin des Amtsgerichts Vechta, Mechthild Beckermann.
Die Klage ist abgewiesen worden und der Klägerin sind die Kosten des Verfahrens auferlegt worden. Zu den Urteilsgründen hat sich der Richter nicht geäußert. Das ist im Zivilverfahren auch nicht üblich, dass mündlich die Gründe des Urteils vorgetragen werden. Das wird den Parteien schriftlich zugehen.
Das Gericht hatte abzuwägen, ob es sich beim Hasenbild an der Tafel um einen Schülerstreich oder um vorsätzliches Mobbing handelte. Und ob die Lehrerin tatsächlich unter einer Hasenphobie leidet oder ob es sich um üble Nachrede handelt. 4 Prozesstage konnten nicht klären, ob die Lehrerin wirklich an einer Angsterkrankung leidet. Die Mutter von Kim, der beklagten Schülerin, zeigte sich heute erleichtert über das Urteil.
Also ich bin erstmal erleichtert und ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass da nicht nochmal irgendwie was nachkommt und dass Kim in Ruhe jetzt ihre Schule machen kann. Ich bin eigentlich froh, dass wir es hinter uns haben. Und die ganze Familie ist das ja jetzt wieder besser und schöner.
Im Sommer 2009 kam Kim an eine neue Schule hier in Vechta. Plötzlich stand ihre alte Lehrerin vor ihr. Die war auch an diese Schule gewechselt. Kim war alles andere als begeistert, erinnert sich ihre Mutter.
Ja, aus der Situation raus. Das war am ersten Tag, da haben die Schüler mitgeteilt bekommen, in welchem Fach sie welche Lehrer haben. Und da hat sie im Unterricht auch nie gesagt, wo sie hörte bei Frau Fuhrmann. Und da haben die Mädchen dann später eine Pause gefragt, ob sie die Lehrerin kennt. Und aus der Situation raus hat sie erzählt, dass sie die aus Goldenstedt kennt. Und dass da in der anderen Klasse mal das passiert ist, dass da welche Hasen angemalt hatten und dass sie dann geweint hat und ist rausgegangen. So, und was anderes hat sie eigentlich nie gesagt. Und dadurch ist das alles, wer weiß wie, eskaliert.
2 Mitschülerinnen wollten testen, ob die Lehrerin wirklich beim Anblick von Hasenbildern durchdreht. Kim als vermeintliche Anstifterin hatte sofort eine Klage am Hals. Für eine Pädagogin ein Armutszeugnis, sagt Kims Mutter.
Ich finde das eigentlich unmöglich, auch Kindern gegenüber. Sowas ist eigentlich untragbar, weil man redet erst, man spricht erstmal das Kind drauf an. Ich fasse das eigentlich gar nicht, dass das so weit eskaliert ist.
Kim darf also weiterhin Hasen an die Tafel malen und behaupten, dass die Lehrerin unter einer Hasenphobie leidet und beim Anblick von Hasen Tobsuchtsanfälle bekommt. Die Lehrerin allerdings ist bis auf Weiteres krank gemeldet. Sie sieht sich gesellschaftlich isoliert und nie mehr in der Lage zu unterrichten. Deshalb hat sie Antrag auf Berufsunfähigkeit gestellt. Ob die Lehrerin in Berufung geht, ist unklar.
Ein Bericht von Thomas Stahlberg. Wir hoppeln jetzt aus dem Studio hinaus in die Sonne und machen uns auf die Suche nach einem kühlen, schattigen Platz. Denn unsere Sendezeit ist gleich vorüber. Nur noch der Hinweis, dass Sie das Echo des Tages auch als Podcast herunterladen können. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen wdr5.de und ndrinfo.de. Das war's dann für heute. Bernd Schröder wünscht noch einen entspannten Abend.